Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom One Life Podcast, Leute. Hier wieder dabei Edi und natürlich ich, David. Edi, ich habe richtig Bock auf diese Folge, denn wir haben das noch überhaupt nicht thematisiert. Wir starten mal direkt rein. Es geht um Rüstungshaki. Wir haben es im Titel schon natürlich geschrieben. Ihr wisst es auch. Und weißt du, Edi, wann das erste Mal Rüstungshaki in der Serie kam? Ich weiß es gerade gar nicht genau, aber wie früh war das erste Mal thematisiert worden?
Auf jeden Fall nach Marineford, ne? Und nach Marineford war Fischmenscheninsel. Gab es da schon Rüstungshaki? Ich glaube schon,
okay,
ja.
Okay, krass. Krass, sonst hätte, krass. Ich wäre sogar, ja.
Sonst hätte
ich sogar weiter Raffi vorher gegangen.
Echt?
Ja, also gar nicht so unter dem Blick, dass es ein Rüstungshaki ist, aber vorher war das auf jeden Fall auch schon. Nur ein anderer Name.
Hau raus.
Denk mal an Andys Lobby. Mit der CP9, Digga.
Ach ja, Eisenpanzer, ja klar.
Ja. Ja, ey. Oder hat das ja, als natürlich. Eisenpanzer einfach eingeführt. Aber ja, prinzipiell genau, eine Rüstungshacke war dann das erste Mal so. Aber stimmt, wahrscheinlich Fishman Island. Also Marineford war das ja auch gar nicht gezeigt worden.
Ja, was ich mal gehört habe, was auch Sinn macht, ist, dass man die Serie spielte aus der Sicht von Ruffy. Und Rüstungshacke ist ja am Ende auch etwas, was man eigentlich nicht sichtbar ist. Es ist ja quasi
ja.
Der Wille und dass Ruffy einfach noch nicht in der Lage war, Rüstungshaki einzusetzen und man deswegen auch nicht das Rüstungshaki von anderen gesehen hat. Ne? Und erst dadurch, dass Ruffy das auch gelernt hat, Stimmt. Man das auch bei den anderen sieht quasi.
Ja, ja. Es wird irgendwie der Serie immer so unterstellt oder Oda unterstellt, dass er da so ein paar Logik vielleicht drin hat, weil der sich nicht so richtig Gedanken gemacht haben soll, wann was dann irgendwie mit reinkommt und so, weil die ganzen Gegner ja schon vorher überall stark waren und zu sehen waren so. Aber hast recht, ja, ehrlich. Und ich finde, also wir wollen ja über die Parallele von Rüstungshaki und was so im echten Leben vielleicht vergleichbar ist damit reden. Und ich finde so gerade, wenn man sich das erste Mal so mit dem wie Eisenpanzer hieß es, ne?
Ja, genau.
Von Lucci und den anderen nochmal so, also wenn man das nochmal so sieht, es ist schon eine Übermacht, ne? Also es ist schon eine Übermacht, gerade wenn man einfach gar keinen Plan hat, was es ist, so. Was du ja auch sagtest, so Ruffy kannte es nicht so und auf einmal hauen die da so diese ganzen Eisenpanzer und anderen Geschichten raus. So, das sind Übermenschen in dem Moment.
Ja, auf einmal,
voll.
Auf einmal haben diese ganz normalen Schläge keinen Wert mehr, ne?
Ja.
So. Du kannst halt
die sind
gar
keine Gegner
machen.
Mehr, auch die Leute. Wenn du das nicht brechen kannst, dann kannst du halt nichts machen.
Ja.
Und erst später war es dann so relativ langsam etabliert worden, dass man dann halt gecheckt hat, ah ja, okay. Ah, krass, es gibt halt Haki so. Okay, Ruffy hat das trainiert, aber er musste es erst trainieren, er musste erstmal wissen, dass es das gibt. Und das hat ihm jemand gezeigt, der halt schon ein Meister war, Rayleigh. Und bis dahin war das halt einfach so unterm Radar. Und dann aber erst konnte man quasi sagen, okay, ey, du bist bereit für die neue Welt, so. Und das hat ja auch jeder gesagt, ey, die neue Welt, ihr werdet untergehen, so. Ihr habt gar keine Chance. Aber halt auch genau, weil man halt keine Ahnung von dem ganzen Game hatte eigentlich.
Ja, safe. Ne? Wo Rüstungshack ja auch war, quasi noch vorm Timeskip, war ja bei Sentomaru, glaube ich. Bevor Bartolomeo die alle weggeschickt hat, hat er ja so eine andere Form von, was dann Ruffy als Ryu gelernt hat. Auf Dressrosa, auf Wano meine ich. Das war ja auch wie so ein unsichtbares Schild, aber nicht am Körper, sondern einfach so zwischen den Personen. Ne?
Ist so.
Einfach
ist
eine
so.
Andere Form.
Der hat die dann so ablocken lassen, ne?
Ja, genau.
So ein bisschen wie Bartholomeus Bär mit seiner Tatze. So ein ganz bisschen.
Ja. Einfach so ein unsichtbares Schild.
Und ich fand, also ganz ehrlich, so von allen Szenen, wir gucken ja jedes Mal vor einer Episode, die wir aufnehmen, gucken wir uns ja eine Folge an oder eine Szene, die wir uns zeigen, die wir so am epischsten fanden. Und wir haben uns eben, habe ich ausgesucht, weil ich das Thema hier so mit reinbringen wollte, Virgo angeschaut und Virgo oder Vergo, jetzt noch so ein bisschen zu deutsch. Ey, das ist ja, also gerade wenn man das erste Mal gesehen hat, das ist so ein krasser, krasser Typ gewesen mit so einer Aura einfach, also es war eine Aura. So, der steht da komplett ummantelt. Ja.
Ich glaube auch bis heute war keiner mehr so im Rüstungshaki drinne wie er, oder?
Der hatte also so ein Ego auf einmal, Junge. Also ja, keiner war so drin. Es gibt noch in einem Film, glaube ich, war noch ein Gegner komplett ummantelt und hat da so
okay.
voll die Schnauze rausgehauen. Aber das ist halt nicht Canon.
Ja.
Kann man nicht zählen. So, und was ich halt so spannend finde an Rissensaki, Alter, also ganz ehrlich, wenn wir auch schon darüber jetzt kurz geredet haben, dass man, wenn man gar keinen Plan hat, was das ist oder ob es das überhaupt gibt und so, also sich das gar nicht bewusst macht, man dann auch einfach gar keine Chance hat gegen die Leute, finde ich, ist es einfach so ein Lifehack. Also wenn man sich das mal bewusst macht, auch so im echten Leben, so was es da eigentlich so eine körperlich, mental gibt, so, weil du hast es auch gesagt, Alter, es ist ein Wille, so, ne? Es ist 100% ein Wille. Und es gibt ja noch andere Haki-Formen, da werden wir auch locker noch drüber reden, ne? Bleib dabei so, in den nächsten Folgen. Ich habe so ein populäres Beispiel, ey, das kennt man auch. Du kennst ja auch wahrscheinlich Bruce Lee so.
Ja, klar.
Ne? Den, ja, genau, so Bruce Lee, der Karate-Champion, der einfach so die Ikone, die Legende ist. Und es gibt ein Video auf YouTube, das ist so eine kurze Szene, kann man sich ein bisschen länger angucken. Das nennt sich so sein One-Inch-Punch. Es steht so ein Kerl vor ihm, so ein zwei Kopf größerer Dude. Und also seine Faust ist 2,5 Zentimeter entfernt. Das ist quasi ein Inch so von dem Typen
Okay.
entfernt. Und der haut einen Schlag raus, der den komplett wegfegt. Also der fliegt auf seinen Stuhl zurück und der Stuhl rutscht auch noch so meterweit nach hinten.
Also
Und er
quasi
hat
ohne
ja
ausholen.
komplett ohne Ausholen. 2,5 Zentimeter, Digga. Das ist nix.
Okay.
Das ist Fingerspitzen entfernt. So, und das ist so eine epische Szene, weil es einfach voll zeigt, was so quasi Rüstungshaki, also einer anderen Form nochmal, im echten Leben sein kann, Mann. Und das Ding ist, es gab so einen anderen Kerl, das war so, also bis heute noch quasi der legendärste Karate-Fighter überhaupt. Oder Kung-Fu, glaube ich. Der hat dem das halt nicht so glauben wollen. Die waren quasi so in dem Austausch darüber, ja, okay, so Joe Louis heißt der. Ist das real, so was du da erzählen willst? Ist das was Echtes so? Und Bruce Lee wollte ihm das halt zeigen so. Und deswegen hat er es ihm quasi vorgeführt an diesem 2,5 Meter, zwei Kopf größeren Typen. Und Joe Louis hat das dann halt auch versucht und hat es halt gar nicht hinbekommen, weil das halt auch nicht kannte. Und dann hat das Bruce Lee an diesem Joe Louis auch nochmal gezeigt. Und ist halt also noch die größere Legende quasi in dem Game. Und hat den auch komplett nach hinten weggeschickt. So.
Okay,
Also
krass.
dem war das auch gar nicht bewusst. Sogar wenn man so weit ist, weißt du, hat man trotzdem diese Grenzen. Und das ist einfach verrückt.
Kann ich mir so gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, wenn ich meine Hand mal so ein bisschen weg von irgendwas lege, versucht da, kannst ja gar keinen Schwung holen, ne? Aber
Ja,
das ist
ja. Ja,
na schon
ich habe
crazy.
auch überhaupt keine Vorstellung, wie das umzusetzen ist so. Ich hab's mir mal angeschaut, also es geht nur um Geschwindigkeit, so um die Explosivität und so weiter. Aber das sind eben diese ganzen Techniken, die man lernen kann, so. Also es ist real, so, es ist einfach real. Es ist Physik so und sein Wille. Bruce Lee hat ja auch übel viele Bücher geschrieben, so immer seine Memoiren, also aufgezeichnet. Sei Wasser ist ja eines so seiner Bücher. So ein gutes Buch. Das kennst du ja auch, hast du ja auch, glaube ich, gelesen. Haben wir,
Gelesen
glaube
nicht,
ich, drüber
aber ich kenne das
gesprochen.
auf jeden Fall. Be like water, anpassungsfähig sein. Also das Buch an sich habe ich nicht gelesen.
Das sieht man ja auch immer bei Riley und Ruffy, wenn die dann trainieren oder im Gefängnis, als er auf Wano dann so das Ryu-Haki hat fließen lassen. So. Ist ja voll ein ähnliches Prinzip so.
Ja,
So
muss man ja.
den Flow fühlen.
Anpassungsfähig muss man ja sein, ne? Du kannst tausend Sachen können, aber wenn du dann einen Gegner hast, gegen die diese tausend Sachen nichts bringen, dann musst du halt umdenken, ne? Und aus deiner Erfahrung irgendwie was Neues ausschustern. Das war ja so auf Wano quasi so, ne? Die einzige Fähigkeit,
Ja.
wie, also die einzige Möglichkeit, wie er Kaido besiegen sollte, war halt irgendwie ihn von innen anzugreifen, weil von außen, was soll man machen, wenn alle Guillotinen ihn zerbrechen, ne? Also da kann er sonst was für einen Schlag raushauen, es wird halt nicht funktionieren. Da muss man halt umdenken, ne, und irgendwie eine andere Lösung suchen.
Ja,
Und
Mann,
bei
ist so.
Rüstungshaki ist das ja auch einmal dieses Physische, was du gerade gesagt hast, mit der Kraft und dem Schlag etc. Das ist aber ja auch viel Psychisches, also Inneres, kannst du ja auch darauf beziehen, einfach abhärten. In One Piece kommt ein Schlag, du machst Rüstungshaki, es juckt dich nicht. So, ne? Das ist dann das Physische. Aber wenn man das mal umkehrt aufs Leben, wenn dir irgendwas passiert oder dich irgendwer runtermacht oder du irgendeinen Schicksalsschlag hast, keine Ahnung, aber du setzt Rüstungshaki ein und lässt es einfach an dir abprallen, so, dann kommt das nicht an. Also dann bleibt einfach alles so, wie es ist, so blöd gesagt, ne?
Ey, ist so. Weißt du, was ich richtig spannend finde? Wir sind ja beide nicht so richtig im Kampfsport drin, oder? Oder hast du mal so Kampfsport gemacht eine Weile?
Leider nicht, leider
Von dem
nicht.
ich
Ein
nicht weiß.
bisschen Boxen mal so mit Kollegen, aber jetzt nichts Richtiges. Leider nicht.
Ja, ich halt genauso wenig. Insofern habe ich so nicht diese krasse Erfahrung damit, jetzt Schläge zu kassieren und halt zu verstehen, okay, wie kann ich jetzt das ein bisschen quasi besser abfangen und weniger Schmerz spüren. Und habe dann nicht so diese praktische Erfahrung, worauf ich aber noch übel Bock habe, einfach, ja, um auch seinen Körper so ein bisschen zu stählern, über sich hinauszuwachsen wieder.
Kampfsport ist eigentlich sollte das jeder machen. Das müsste man auch eigentlich mal in der Schule und so einführen, ne? Auch im Sportunterricht auch mal sowas zu machen. Weil die Leute werden halt auch sehr verweichlicht und es darf nichts passieren, aber wenn da mal was passiert, dann, ne, kann ja immer mal irgendwie dazu kommen. Da muss man halt irgendwie auch lernen, damit umzugehen, finde ich.
Ja, und jeder, der einen Kampfsport betreibt und es ernst meint, also wenn man in dem Dojo sich mal umhört oder sich dazu Sachen anhört oder anschaut, die reden ja auch immer über Werte. Es geht ja auch immer über Respekt und Disziplin. Das sind Sachen, die fehlen halt einfach viel zu häufig. So. Also das geht ja auch wieder voll mit Rüstungshaki dann einher, letztendlich so im übertragenen Sinne. Und worauf ich hinaus will, beim Kampfsport zum Beispiel, gibt es richtig, richtig gute, also Videos dazu und auch so Persönlichkeiten, die das so gut erklärt haben. Alter, es gibt, das musst du dir mal vorstellen, so wie Eisenpanzer in One Piece das erste Mal hochkam, gibt es einfach quasi die Iron Shirt Technik im echten Leben.
Okay.
Iron Shirt Technik. Stell dir vor, du lässt dich von einem Kumpel schlagen. Du lässt dich einfach mal so in den Bauch, auf den Bauch schlagen, so, wo die Bauchmuskeln sind, ne? Jetzt nicht Kinn oder irgendwie Kehlkopf, einfach Bauch. So. Einfach in den Bauch schlagen, so. Und du spannst nicht an, so. Der Schlag trifft dich halt voll, so. Du würdest kurz so Luft holen, so, oh, fuck, Alter, ey, ich wurde getroffen, tut weh, aber okay, kannst nicht weitermachen.
Ein bisschen Blut spucken.
Kurz ein bisschen Blut spucken, genau. Und dann wegwischen, weitermachen.
Genau.
Und dann würdest du dasselbe nochmal machen lassen, dich nochmal schlagen lassen, aber du spannst an. Und du würdest es ein bisschen weniger spüren, aber du würdest halt trotzdem nicht unberührt bleiben. So. Es würde dich halt trotzdem verletzen, so. Je nachdem, wie viel Bauchmuskeln du hast, etc., wie stark der Schlag war. Interessanter wird es aber sogar noch dann, wenn du eigentlich auch zuschlagen wolltest. Also ihr beide wollt zuschlagen, er trifft dich zuerst, du spannst nicht an, du kannst nicht zurückschlagen, du fliegst nach hinten, ne, bist verletzt worden so. Dasselbe dann nochmal mit Muskelanspannung, du wirst nochmal geschlagen, du wirst auch zuschlagen und du bist aber dann verzögert, kannst nicht hitten und hast quasi in dem Moment auch keine Reaktionszeit. So. Du bist dann halt trotzdem erstmal im Regenerieren, so erstmal im Klarkommen, okay, ey, der hat mich getroffen. Nur ein bisschen weniger halt. Und dann kommt diese Iron Shirt Technik. Und mit dieser Iron Shirt Technik kannst du dann quasi, wenn du den Schlag kassierst, dich fast wie mit Rüstungshaki bei One Piece komplett unberührt von lassen und trotzdem zuschlagen. Mit dieser Technik auch nochmal, so dass das ihn komplett weghauen kann. Also du würdest es quasi komplett auskontern, nur weil du dann diese Technik nutzt. Checkst
Was ist das? Was ist das für eine Technik?
Das erklärt dir natürlich keiner richtig in dem Video, weil die das alle in dem Dojo damit die lange, lange, lange üben wollen. Aber es geht
Okay.
einfach nur da, also es geht quasi um die Atmung, es geht um das richtige Atmen vor allem, es geht um den mentalen Fokus. Und es geht um die Energie, die du spüren und fließen lassen musst. Ist jetzt von mir in einem Laien erklärt, ich bin kein Kampfsportler,
Also, was
aber.
ich mir so denke, wenn ich das höre, bei dem ersten Beispiel war das ja, ey, du wirst jetzt nur geschlagen und musst gucken, wie der Schmerz sich verhält, ne? Wie sehr es wehtut, etc. Beim zweiten sollst du ja zurückschlagen. Das heißt, du kriegst einen Schlag, hast aber eigentlich keine Zeit, darüber nachzudenken, dass du gerade kassiert hast, weil du willst ja auch noch einen Schlag setzen. Und dadurch, dass du deinen Fokus dann quasi auf Offensive und nicht auf die Defensive setzt, dass der Schmerz halt nicht so bei dir ankommt. Verstehst du, was ich meine? So kann ich mir das, habe ich mir jetzt gedacht, dass das funktioniert. Einfach den
Ja,
Fokus anders setzen.
ja, ist so, ist so. Es geht auch gar nicht, also nicht nur so um diesen Unterschied zwischen, okay, also worauf ich hinaus will, ist, meine ich, du hast du kassierst einen Schlag, sogar wenn du halt nicht zurückschlagen möchtest, und du kassierst den Schlag, ohne dass du zurückschlagen möchtest. Und egal, ob du anspannst oder nicht anspannst, ohne diese Technik wirst du halt immer verletzt oder zumindest auf eine, ja, fiesere Art und Weise, als würdest du diese Technik nutzen. Und quasi dieses Hauptding ist, wenn du diese Technik nutzen würdest und aber auch zurückschlagen möchtest, dann bist du damit in der Lage, zurückzuschlagen und diesen sogar noch mal mehr zu verletzen. Also du bist quasi wirklich ausgerüstet, gerüstet in dem Sinne. Und was ich denn meine und auch so krass finde eigentlich, alleine dadurch, dass du quasi diese Atmung richtig einsetzt, und es gibt so eine Technik, das nutzen Sportler ganz häufig, das ist so, wenn du quasi so ein Zzzz-Geräusch machst beim Ausatmen. Also du lässt die Luft quasi nicht komplett raus, es ist fast wie so eine Lippenbremse. Also du bremst quasi die Luft, die du rauslässt, ein wenig ab und erzeugst damit Spannung in deiner Lunge, und diese ganze Spannung quasi pumpt deine Faszien auf, pumpt deinen ganzen inneren Körper so auf, dass du nochmal eine zusätzliche Schutzschicht hast und die in einen Schlag umwandeln könntest, die halt noch viel mehr Explosivität, Power, Wille dahinter hat, weil das irgendwie mental auch noch so voll viel mit einem macht. Evolutionär vielleicht bedingt, keine Ahnung, aber es ist so ein Zzz, dieses Zzz, wie bei so einer Schlange, weißt
Es ist dann einfach mehr Druck vielleicht auch im Körper, ne? Oder
du?
irgendwie mehr
Ja.
Spannung, genau. Was dann halt die Explosivität vielleicht erhöht oder irgendein Parameter, der das halt dann den Schlag besser macht, ne?
Ja.
Ich glaube auch mit
Ja,
dieser
und das
Atemtechnik ist ja auch viel Fokus setzen dann. Auf was setzt du den Fokus?
nur das, die reden dann von Monkey Minds, das ist ja alles, was die in dem Dojo dann üben, ne? Also nur eine Sache die ganze Zeit durchführen, auf nichts anderes sich konzentrieren, ja.
Genau, weil am Ende kannst du es ja nicht verhindern, was an deinem Körper passiert, wenn der Schlag gleich ist in beiden Fällen. Du kannst ja im Endeffekt nur entscheiden, wie du darauf reagierst und wie du dich davon halt nicht so schmerzen lässt. Weil auf der einfach rein physischen Ebene ist das ja genau das Gleiche. Du kannst ja jetzt nicht
Ja.
durch deine Gedankenkraft den Schlag, die Geschwindigkeit des Schlages zum Beispiel reduzieren. Weißt du, was ich meine?
Das ist ja wild, aber ja, geht nicht. Du machst ja auch Eisbaden, ne? Wie fühlt sich das für dich zum Beispiel an, wenn du Eisbadest?
Boah, ich
Hat ja auch voll viel mit Wille zu tun, ne?
habe es auch lange nicht mehr gemacht. Aber es ist halt einfach ein bisschen so Überwindung und Dopaminkick halt, ne? Wenn man es halt auch gemacht hat, dann sehr erfrischend. Zum Beispiel auch mit kalt. Das hatte ich heute Morgen erst, weil unser warmes Wasser nicht geht zu Hause. Und ich habe auch echt lange nicht mehr kalt geduscht. Und ich so, oh Mann, was mache ich denn? Aber ich muss halt duschen, ne? Und dann habe ich es gemacht und einfach Energie, ne? Wenn man irgendwas macht, was man nicht eigentlich nicht machen wollte, aber es vielleicht sogar gut für einen ist, dann ist man auch so ein bisschen, hat man so mehr Selbstbewusstsein auch, die anderen Dinge, auf die man vielleicht keinen Bock hat, auch wegzustecken, ne?
Ja.
Ich glaube, das ist so der große Grund bei Dopamin, beim Eisbaden. Es ist ja auch so ein bisschen, dass dem Körper einfach eine übertriebene Gefahr so simuliert wird. Und im Moment, wo du halt das Eisbad verlässt, weiß der Körper, ey, du hast das überlebt. Und Überleben ist immer ein geiles Gefühl so. Ich glaube, das ist halt auch beim Eisbad, warum das so viele machen, ne?
Ey, es mobilisiert ja auch voll die Kräfte. Ich meine, wenn wir uns daran erinnern, wir waren in Thailand, wir haben uns dann dieses Eisbad mit 100 Kilo Eis da voll gemacht und uns das Ziel gesetzt, ein paar Minuten. Ich glaube, ich hatte das Ziel, 3 Minuten drinnen zu bleiben oder zwei sogar nur. Also es ist nur, aber es war halt so das Ziel. Und du, glaube ich, hast dir ein bisschen mehr vorgenommen. Und als du
Nee.
dann drinne warst, ja.
Ich hab mir weniger vorgenommen, als ich am Ende gemacht habe.
Ja,
Also
das auf jeden Fall,
ich glaube,
genau.
ich habe auch
Ja.
zwei, 3 Minuten oder, nee, ich glaube, höchst 2 Minuten vorgenommen und am Ende war ich ja 4 Minuten drinne. Weil ich
Ja,
war dann
eben.
drinne und ich habe gemerkt, ey, ich kann das aushalten, so, ne? Es funktioniert. Und jetzt ziehe
Ja.
ich es durch, noch, solange es halt geht, ne?
Und dein Kopf ist halt 100% leer in dem Moment. Du hast ja keine Gedanken an irgendwas anderes verschwendet, außer daran, dass du jetzt halt dieses Gefühl spürst und du spürst es und du lässt es halt zu, so, ne? Viel mehr ist
Genau.
es dann auch nicht, oder?
Genau. Also es ist ja nicht so, dass es angenehm wird, ne? Es ist immer arschkalt
Nee,
so.
null, gar nicht.
Aber einfach dieses Gefühl, okay, es ist jetzt arschkalt, aber ich akzeptiere es einfach, dass es so ist, weil ich kann es in dem Sinne nicht ändern, weil ich ja hier drinnen bleiben will. Und ja, leb halt einfach damit, solange es noch irgendwie geht, ne?
Ey, und was halt so krass ist normalerweise, wenn man eigentlich sich so abhärten möchte, sei es jetzt im Eisbaden oder um, ich sag mal, irgendwelche physischen Schläge, Kicks, was auch immer, ein bisschen besser abstecken zu können, also schmerzresistenter zu werden auf irgendeine Art und Weise, dann muss man ja so ein bisschen, also mit Wiederholung arbeiten, mit Wiederholung und Regeneration und Gewöhnungszeit und so weiter. Und das war in dem Moment ja bei dir gar kein Faktor, weil du ja vorher gar nicht regelmäßig Eis gebadet hast, so, weil ich das in Erinnerung habe, ne? Du hast es halt einfach so, zack, ja.
Das war dann ja aber auch eigentlich was kopftechnisches, also was psychisches, dieses Eisbad. Wenn man jetzt, sag ich mal, wie in die ganzen Karatekämpfer sich seine Hände abhärtet, um da irgendwie Stahl durchzuschlagen oder so, das ist dann ja wirklich was Physisches. Aber ich habe ja nicht irgendwie meine Haut trainiert, damit die mehr Kälte abkann oder so, sondern das war ja einfach nur
Genau.
Kopfsache. Ey, wie lange kann ich hier drinnen bleiben, ohne dass ich halt wieder rausgehe? Weil überleben tue ich das auf jeden Fall, ne? Es
Ja.
ist halt nur unangenehm.
Ich war jetzt auch vorgestern, nee, gestern war ich, ich bin in Basel ja im Moment und wir haben hier den Rhein. Es ist im Moment relativ warm, so mit 16, 17 Grad scheint die Sonne, es ist also ganz angenehm. Aber zum Abend kommt dann nochmal die Sonne direkt wieder runter und es wird deutlich kälter. Und der Rhein ist auch nicht aufgewärmt, der ist bei so 7, 8 Grad wahrscheinlich. Und ich bin dann an so einer Stelle eingestiegen, wollte mich dann runtertreiben lassen, bin da aber so quasi barfuß und oberkörperfrei hingejoggt. Und wer die Promenade am Rhein in Basel so ein bisschen kennt, weiß, dass da halt so super viele Shops sind und Restaurants und einfach voll viel Trubel ist, wenn gerade bei schönem Wetter die Leute auch gerne draußen sitzen. Also bin ich quasi an jedem vorbeigelaufen, wurde halt komisch angeguckt so, fand es aber ganz lustig. Bin dann in diesen Rhein eingestiegen und wollte mich treiben lassen. Und die Sache war aber die, dass ich konnte nicht direkt durchschwimmen, sondern weil da ein Boot gerade ablegen wollte, habe ich gewartet, war aber schon im Wasser. Das heißt, ich stand quasi so 3, 4 Minuten lang fast zur Hälfte im Wasser, habe diese Kälte halt erstmal so akzeptiert, bin aber nochmal raus, weil es halt einfach so kalt wurde und ich nicht wusste, wie lange ich noch warten muss. Hab mich dann kurz quasi nochmal regeneriert, hab gemerkt, wie warm mir wir auf, also jeder, der Eisbaden ja gemacht hat, weiß, wie warm einem direkt danach wird und so, ne? Der ganze Körper so pumpt dann das Blut da nochmal mehr hin, man spürt diese Wärme, die sich da so aufmacht. Und bin dann jedenfalls danach nochmal rein. Und ich habe mich, glaube ich, 4, 5 Minuten treiben lassen. Mir war arschkalt, also wirklich so arschkalt, dass ich vorher schon noch raus musste, bevor ich meinen Ausgangspunkt halt erreicht habe. Und hab gemerkt, dass halt aber auch so eine Grenze bei einem selber mal erreicht werden kann, an dem der Körper sich vielleicht ja eben nicht mehr bis zu dem Punkt regenerieren kann, mit der Energie, die noch übrig ist. Und dann auch diesen Punkt zu finden oder zu sagen, okay, komm, das passt schon jetzt, ich setze den Cut, ist auch echt wichtig, damit man sich nicht kaputt macht, weil es war echt krass. Also es war richtig, richtig gut, dass ich da rausgegangen bin. Mir war so kalt 5 Minuten später. Die ersten 5 Minuten, als ich draußen war, waren fein. So, da ist mir wieder richtig heiß geworden. Ich habe gemerkt, Alter, mich kann jetzt gar nichts stören, so. Was auch mit Dopamin und so zu erklären ist, ne? Hast du auch schon angesprochen. Aber ja, danach war die Energie futsch, so. Und
Das ist halt ein Schutzmechanismus vom Körper, dass er sagt, ey, das ist gefährlich für dich, geh mal raus. Und da muss man halt irgendwann auch die Waage finden, weil der Schutzmechanismus fängt schon sehr schnell an, sage ich mal. Das fängt ja schon bei der kalten Dusche an, dass dein Körper dir sagt, ey, das ist kalt, nicht geil so, hör auf. Aber irgendwann muss man halt auch, wenn man den Schutzmechanismus vom Körper nicht benutzt, dann auch seinen Verstand einsetzen und merken halt, wann Schluss ist, ne? Ansonsten, ja, ist das dann
Ja.
irgendwann wirklich gefährlich.
Aber genauso wie mit dem Training, das nächste Mal bin ich halt einfach vielleicht in der Lage, noch länger drin zu bleiben, so noch länger mich da treiben zu lassen. Oder insgesamt, das ist halt die Sache, so man geht einmal bis an sein Limit und dann kann man das nächste Mal, wenn man sich genug Zeit gegeben hat, nochmal an sein Limit gehen und das übersteigt das Vorherige. Das ist ja alles, was Training ausmacht. Und das ist so geil. Und das ist alles, was auch Rüstungshacke letztendlich ausmacht, weil. Und das ist auch so spannend, in dem Moment, in dem wir also uns jetzt für etwas abhärten würden, also wirklich physisch abhärten möchten, um schmerzresistenter zu sein, dann schaffen wir quasi, weil der Knochen ist ja wie so eine Stange, also wir haben wie so eine Rohrstange uns mit dem Kalzium, was ja im Knochen besteht, das ist ja so eine spinnengewebsartige Struktur. Und sobald quasi wir diese Struktur angreifen, also indem wir quasi einen Schlag abbekommen oder ich sag mal mit einem Nudelholz so über unsere Kniescheibe oder über unser Schienbein so rollen, ne, um da so ein bisschen Reize zu setzen, schaffen wir quasi Brüche in dieser Struktur, in dieser knochengewebsartigen Struktur, was ja Kalzium alles ist. Und in dem Moment, in dem es bricht, ist ja das Geile, dass es dann wieder regeneriert und doppelt so hart wird wie vorher. Also wir verdichten die Knochenstruktur. Und das ist einfach Real-Life-Rüstungshack in dem Moment. Das ist so abgefahren. Und wenn man das einfach nutzt, ohne es zu übertreiben, Alter, dann bist du Vergo nach Jahren.
Das ist ja wie Kintsugi quasi. Also da sieht man wieder, wie die Welt vernetzt ist und wie verschiedene Sachen funktionieren auf anderen Ebenen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kintsugi, das ist ja in Japan so eine Metapher dafür, dass wenn zum Beispiel eine Vase kaputt geht, dass man die mit Gold wieder zusammenklebt und danach eine viel schönere Vase hat als vorher. Das heißt, es muss erst etwas kaputt gehen, damit es wieder größer wachsen kann, ne? Und das ist dann ja quasi das Gleiche, nur auf den Körper bezogen. Und das ist ja auch beim Mentalen so. Das heißt, wenn du mal Scheiße irgendwie erlebt hast und es dir nochmal passiert, dann ist es bei weitem nicht so schlimm wie beim ersten Mal, weil du kennst es ja schon und du hast quasi schon dir so diesen Schutzpanzer dagegen ein bisschen antrainiert, ne?
Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Das passt einfach so gut dazu, ne?
Ja, genau. Also Rüstungshaki ist, ich würde sogar sagen, 80% ungefähr Kopfsache. Also wirklich im Kopf. Wie du den Schlag, der von außen kommt, verarbeitest, wie du irgendwas Psychisches verarbeitest, wenn zum Beispiel Leute schlecht über dich reden, wie du damit umgehst, wenn dich jemand fertig machen will, wie du damit umgehst. Weil, nehmen wir mal an, jemand beleidigt dich, aber es juckt dich überhaupt nicht, dann trifft der Schlag nicht. Also die Beleidigung kommt ja erst an, wenn du darauf reagierst und wenn du dadurch gebrochen wirst. Erst dann hat es ja
Ja.
funktioniert.
Ja, ey, trainierte Kämpfer fühlen Schläge einfach weniger und das ist 100% vergleichbar mit Rüstungshaki. Ist so. Und erfahrene Kämpfer, Junge, die sind erfahren, weil sie die Dinge auch vor allem verarbeiten und weitermachen, ne?
Auch die ganzen Kampfsportler, das sind ja klar trainierte Leute etc. und sportliche Leute, aber das sind ja noch viel mehr einfach mentale Bomben so, die den gefühlt gar nichts interessiert. Die kriegen ihr Schlag links, rechts und die interessiert das nicht. So, weil die haben den Schmerz einfach akzeptiert und sind im Kampf und es geht darum, den Gegner auszunocken und nicht irgendwie darum rumzuheulen, weil es weh tut. Das kann man so nach dem Kampf machen, so gefühlt.
Ja, denen tut es ja auch nicht weniger weh in dem Sinne. Die haben ja trotzdem Schmerz.
Das ist der
Das ist
gleiche,
eine andere
genau.
Interpretation.
Das ist der gleiche Schlag, nur
Ja.
der Umgang ist anders.
Ja. Es gibt echt abgefahrene Videos dazu im Netz. Ich feiere das extrem. Und ich feiere, dass Oda sich so Rüstungshaki dem auch so bedient und quasi uns auch die Möglichkeit gibt, sich damit auseinanderzusetzen. Weil, ey, egal welche Animes man schaut, so. Aber so besonders also wie One Piece oder auch Naruto. Diese echt großen, ey, die haben so eine Tiefe in diesen ganzen Themen, wo wir uns so viel abschauen können. Und ich liebe es einfach so sehr. Ich liebe es so sehr. Also ich bin da echt dankbar für. Und ich glaube auf jeden Fall, ich werde mal so ein paar Monate lang mir versuchen, so ein paar dieser Sachen mal wirklich auch im Alltag häufiger so ranzuführen. Also mal zu schauen, okay, wie kann ich mich jetzt konkreter, was so diese Knochendichte etc. angeht, mal abhärten. Aber ohne es zu übertreiben, weil ich habe auch keinen Bock, mich zu verletzen oder dann direkt ein halbes Jahr mal wieder auszufallen, nur weil ich mir jetzt ein paar Kicks gegen die
Lassen wir
Schienbeine
nicht.
gegeben habe. Weil dann habe ich auch keinen Spaß mehr.
Also ich würde auf jeden Fall noch mal gerne auf das Psychische eingehen. Also was ich ja auch viel wichtiger finde eigentlich bei dem Ganzen, dieses mentale Abhärten. Das ist ja quasi auch eine Resilienz aufzubauen. Das heißt, beispielsweise nach Marineford hat Ruffy das einfach übelst gebrochen, mit dass Ace gestorben ist. Er war nicht mehr in der Lage, irgendwie zu kämpfen oder so. Und das darf halt nicht noch mal passieren einfach, wenn es dann um noch mehr geht irgendwann. Und das hat er sich ja quasi dann auch angeeignet, damit umzugehen. Und ich hoffe, das nächste Mal, wenn irgendwie etwas in die Richtung passiert, dass Ruffy da auch einfach ein mentales Schutzschild hat und auch mit solchen Situationen irgendwie klarkommt, weil am Ende kann man das nicht ändern und das Ziel steht über dem.
Ja, ey, dem wurde es ja auch auf brutale und bestimmte Art und Weise halt vorgeführt. Und dann Jinbe hat den da gegen den Baum gedrückt, am Hals gepackt so und gesagt, ey, weißt du eigentlich noch, wofür du das machst so? Na klar kannst du nach hinten schauen und drüber heulen, dass jetzt dein Bruder tot ist. Ja, das ist schlimm. Und na klar habt ihr jetzt alles dort verloren, wofür ihr gekämpft habt. Aber ey, du musst doch auch mal auf das gucken, was du noch hast. Und dann hat er eben auch klar gemacht, Alter, du hast noch deine Freunde. Und er wusste genau, wofür er jetzt weiterkämpfen muss.
Ja,
Und erst
genau.
das hat ihn ja wieder aufgebaut.
Ich habe auch mal was rausgesucht. Und zwar gibt es quasi die 7 Säulen der Resilienz. Und das ist quasi so ein Punkteplan, wie man diese Resilienz aufbaut.
Ah,
Und da
cool.
ist Punkt 1 der Optimismus, also der Glaube an eine Lösung. Das heißt, du musst halt irgendwie wissen, okay, jetzt ist gerade scheiße, ich bin in einer Situation, die total mich psychisch belastet. Aber ich muss davon ausgehen, dass es besser wird. Weil wenn ich das nicht habe, dann bin ich halt verloren, ne? Für Ruffy war das so, mein Bruder ist tot, jetzt macht alles keinen Sinn mehr, ich will gar kein Piratenkönig werden, hat er einmal dann gesagt. Das heißt, er hat komplett diesen
Krass.
Optimismus
Echt, hat er
verloren.
gesagt? Weiß
Ja,
ich gar
das hat er
nicht mehr.
gesagt, genau.
Heftig.
Und
Boah, glaubt man gar nicht.
das hat ihn halt, das war auch das, was ihn dann gebrochen hat. Weil wovon lebt Ruffy? Ruffy lebt davon, dass er sein oberstes Ziel ist, Piratenkönig zu werden und er will frei sein. Und wenn das ihm genommen wird, dann geht der Eisenpanzer einfach weg und trifft ihn einfach im Inneren. Und der zweite Punkt war dann Akzeptanz. Das heißt, das anzunehmen, was jetzt da ist, was wir auch mit dem Eisbad gesagt haben. Okay, es ist jetzt kalt, aber ich akzeptiere es jetzt einfach, wie es jetzt ist. Das war ja auch mit Zorro da, mit dem Schmerz bei Bartholomew zum Beispiel. Ja, also, natürlich hat das wehgetan, so. Aber er so, nö, ist nichts passiert. So, wenn er sich sagt, ist es nichts passiert, dann ist halt nichts passiert, ne? Es ist ja immer die Frage, wie du es, ne? Also, das kann wahrscheinlich auch nicht jeder so krass wie Zorro, aber das ist so das extremes Beispiel davon. Dann kommt die Lösungsorientierung, also der Fokus auf das, was du beeinflussen kannst. Okay, mein Bruder ist tot, Ace ist gestorben, das kann ich aber nicht beeinflussen. Also, ich habe leider keine Teufelsfrucht gegessen, die andere Menschen wiederbelebt. Das heißt, ich muss jetzt schauen, wie kann ich trotzdem mein Ziel erreichen und vielleicht auch für Ace irgendwie das attraktiv, also irgendwie für Ace noch was tun und eine Welt erschaffen, dass Ace stolz auf dich wäre, um irgendwie auch seinen Willen weiterleben zu lassen. Das ist halt das Einzige, was du tun kannst. Und am Ende wäre das ja auch für Ace das Einzige, was er möchte. Also ich glaube nicht, dass Ace wollen würde, dass sein Bruder an seinem Tod zerbricht, sondern er will, dass er dann trotzdem ein erfülltes Leben führt und seine Ziele weiterverfolgt und sich quasi nicht davon brechen lässt. Da muss man ja auch mal drüber nachdenken, ne? Dass das. Ja. Dann als nächstes die Selbstwirksamkeit. Das heißt auch der Glaube an sich selber, dass man das überstehen kann. Einfach dieses Selbstbewusstsein zu haben, okay, es ist jetzt gerade scheiße, aber das ist jetzt auch vielleicht immer so ein krasses Beispiel mit Ace. Es sind ja auch manchmal kleine Dinge, über die du dich voll abfuckst, die deinen ganzen Tag versauen, weil irgendwer hat irgendwas Dummes gesagt oder irgendwas Dummes ist passiert und du bist genervt. Aber du weißt eigentlich ganz genau, dass es dich in 3 Tagen nicht mehr interessiert.
Ja, oder es gibt ja auch so häufig, wenn du dir irgendeinen Service vorgenommen hast. Also guck mal, ich hatte letztes Jahr eine Reise gemacht mit dem Van, wir haben uns was gemietet, ne? Und ich wusste von dieser Plattform schon, dass die manchmal richtige Arschaktionen bringen und irgendwie die Leute dann im Nachhinein noch irgendwie um Geld abfacken wollen. Das wusste ich schon durch die Kommentare und ein paar Rezensionen und so. Und dann haben die mir halt, weil wir einen, so eine kleine Real-Life-Story, aber das passt so gut dazu. Die haben mir dann halt noch eine Rechnung geschickt, weil ich geblitzt wurde in Norwegen. Es waren 17 Euro. Ich habe diese Rechnung beglichen, habe denen kein Bild geschickt von dem Nachweis und die haben mir das aber in einer Zeit geschickt, wo ich im Urlaub war. Also ich war nicht erreichbar, ich war im Ausland so. Die haben mich dann irgendwie angerufen und so weiter. Ich habe das halt nicht gesehen, weil das auch gar nicht durchkam. Haben mir dann noch eine weitere E-Mail geschickt mit einer Mahnung und einer quasi aus deren Sicht beglichenen Rechnung, die die beglichen haben für mich. Und das waren dann 60 Euro, die die von mir wollten, so. Dafür, dass ich denen nicht geantwortet habe, obwohl ich meinen Soll erfüllt habe, so. Ich habe das halt schon mit den anderen da beglichen, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und dann war ich halt so, Alter, auf gar keinen Fall werde ich denen das jetzt hier überweisen, weil ich habe mein Ding gemacht, so ich wusste genau, dass von mir alles stimmte und habe dann halt einfach gesagt, ja, nö, ganz ehrlich so, zeigt mir einfach die Klausel, zeigt mir eure Bestimmung, wo ich nachweislich jetzt irgendwie Geld zahlen sollte. Also das muss ja irgendwie festgehalten sein, so ihr könnt ja nicht einfach meinen, ich muss jetzt irgendeine x-beliebige Summe zahlen, so. Ich hätte mich natürlich denen beugen können und einfach das zahlen können, so. Aber in dem Moment einfach so seinem Gedanken treu zu bleiben, ich sag mal auch seiner Linie so, dass du halt weißt, okay, ey, du bist so in dem Moment im Recht, du hast da alles auf deiner Seite, du kannst das durchziehen und denen das dann noch zu kommunizieren, dich davon auch nicht abfangen zu lassen, für mich war das so eine Sache einfach nebenbei. Und dann haben die mir noch so eine Antwort geschrieben, das war so eine Genugtuung, Edi, das war so eine Genugtuung. Die haben mir so ein Buch geschrieben, in dem die meinten, ja, hier und das haben die mir erklärt, dass es das aber so nicht geht. Und dann haben die im letzten Satz, im allerletzten Satz haben die geschrieben, aber aus Kulanz, ja, erlassen wir ihnen diese Summe. Passt schon.
Okay.
Die wussten genau, die können mir nichts so. Die wussten es einfach genau, aber
Aber
tun da so einen auf, ja.
wollten noch ihren Frust rauslassen oder irgendwie noch so ein bisschen hin was hinterher schicken, ne? Also das
Ja,
Einfachste
irgendwie
wäre ja
sich
gegeben,
bewahren aus deren
okay.
Sicht.
Das Einzige wäre ja,
Ja.
okay, am Ende haben die eh geschrieben, wir erlassen ihnen das. Das heißt, sie erlassen dir das. Das heißt, gar
Punkt,
nicht groß
genau.
irgendwie Aufwand machen oder so, einfach erlassen und zack, ne? Sich um andere Dinge
Ja,
kümmern. Aber
alles andere ist geschissen.
das ist dann dieses Emotionale. Und das ist ja auch oft so der Punkt in irgendwie in Situationen, wo wir Fehler machen, wenn wir irgendwie emotional darauf reagieren.
Ey, voll.
Wenn uns irgendwas emotional triggert und wir nicht diesen Rüstungshaki einsetzen können, mental, und dann Sachen machen, die wir danach bereuen oder die einfach nicht gut für einen ist. Und wenn man da quasi
Ja.
einfach zack, Verhärtung einsetzt, es an einem abprallen lässt, dann kann man direkt weiter mit seinem Leben machen. So als wäre das nicht passiert wäre, ne?
Hey, ganz genau, da greifen halt die Säulen, von denen du gesprochen hast, ne? Wenn man lösungsorientiert sich die Sachen vor Augen hält, die wichtig sind, um die es wirklich geht, und alles andere, um was es nicht geht, einfach abblockt, einfach ignoriert, einfach abtut, dann ist man immer auf der sicheren Spur so. Weil du wirst dich halt nicht zerrütten lassen, so, du bist am Ball.
Genau. Das nächste ist auch quasi Verantwortung übernehmen. Also meistens sind es ja auch Sachen aus dem Außen, die uns irgendwie treffen, die irgendwie uns beschäftigen, irgendwas, was im Außen passiert ist. Und einfach da zu sagen, ey, okay, das kann ich nicht verändern, aber ich nehme die Kontrolle jetzt auf mich. Also ich entscheide, wie ich damit umgehe. Ich entscheide, was ich aus der Situation mache. Und ich entscheide auch, wie es weitergeht. Und ich entscheide, wie viel Leid das bei mir überhaupt auslöst und nicht irgendwas von außen. Das nächste ist dann Unterstützung. Also, dass man die wahre Stärke eines Mannes ist, wenn man auch weiß, wenn man Hilfe braucht. Das heißt, sich einfach vernetzt mit Leuten und da auch vielleicht ein bisschen daran sieht, was man noch hat. Das ist ja bei Ruffy genauso gewesen. Was Jimbe ihm gesagt hat, denk mal lieber nicht daran, was du verloren hast, sondern denk daran, was du noch hast. Und das war ja auch der Moment bei Ruffy, wo der Schalter einmal umgesprungen ist, wo er zwar immer noch geheult hat, aber gesagt hat, ich habe noch Freunde. Und für die lohnt es sich zu kämpfen und deswegen mache ich jetzt genauso weiter, wo ich vorher war. Also lass mich davon nicht weiter so belasten. Und der letzte Punkt ist auch dann die klare Vision, die einem Kraft gibt. Also wenn man dann wieder zurück zum Ursprung kommt, wofür man das eigentlich alles tut, hat man auch wieder diese Energie, die man am Anfang hatte. Auch wenn zwischendurch etwas Schlimmes passiert ist oder man eine große Niederlage hatte, es geht weiter. Die Erde dreht sich weiter. Und das ist auch das, was man trainieren kann, mit anfangs kleinen Sachen, finde ich, wenn man einfach irgendeinen dummen Spruch bekommt, um es mal ganz klein zu sagen, von irgendwem in der Bar, den man nicht mal kennt, wenn man da versucht zu lernen, das einfach abprallen zu lassen, nicht zurück zu beleidigen und am Ende endet es in einer Schlägerei oder so, sondern einfach zu lächeln und sagen, ey, ist okay, sag das, mich interessiert das nicht, was du sagst. So. Und das kann man dann auch hochspielen, dann irgendwann
Das erinnert mich
andere.
an die Szene von Shanks in der Bar, wo er von diesem einen mickrigen Piraten
Genau.
da angespuckt wurde und Ruffy dann später, also noch in der Szene hat er sich ja drüber aufgeregt, war ja ein Kind, und später dann gegen Bellamy, auch in einer Bar, ähnliche Situation, hat er ganz genau wie Shanks reagiert.
Also das war ja eigentlich die höchste Art von Rüstungshaki, zumindest auf mentaler Ebene, was Shanks
Auf
uns da
Metall.
gezeigt hat. Und wir wissen ja, dass Shanks ein Haki-Monster ist.
Ja.
Und also genau das können wir auch in unserem Leben umsetzen, finde ich. Weil wie oft haben wir das auch? Irgendwas belastet uns, wir regen uns auf, dann haben wir noch am Ende irgendein Wortgefecht oder eine Streiterei oder eine Diskussion. Diese Diskussion beschäftigt uns dann noch 3 Stunden, wenn wir zu Hause sind und wir denken, was ein Wichser. Was hast du da gesagt und bla bla bla, wie ist das eskaliert? Im schlimmsten Fall hast du noch ein blaues Auge oder was weiß ich, was alles passieren kann dann. Aber wenn du es einfach ablockst, dann sind das quasi 2, 3 Minuten und es ist einfach nicht mehr in deinem Leben drin. Das heißt, du hast diese Energie einfach weggeschossen. Zurück,
Sentomaru-Style.
genau, zurück dahin, wo sie hergekommen ist. Und das ist auch der einzige Weg, wie wir das trainieren können. Wenn wir das bei den kleinen Sachen können, dann machen wir es bei den etwas schlimmeren Sachen und das kann man dann hochskalieren, ne? Ist ja genauso wie morgens dann einfach diese kalte Dusche zu nehmen. Ey, ich lasse das jetzt einfach nicht an mich ran
100%.
und ich denke nicht 20, am Anfang denken wir uns vielleicht schon im Bett, oh fuck, ich muss gleich kalt duschen und dann machen wir die Dusche an, dann lassen wir sie erstmal laufen, bis wir drunter gehen. Am Anfang ist das noch viel Zeit und viel Energie, auch die verloren geht, aber irgendwann ist es zack, kalte Dusche, abtrocknen und du denkst schon gar nicht mehr daran.
Ey, vor allem, ne, wir haben es ja immer, wenn wir an etwas zweifeln, sobald Zweifel aufkommen an der Sache. Oh, schaffe ich das? Soll ich das jetzt wirklich eingehen oder nicht? Und dann ist das so eine selbstverstärkende Wirkung. Mit einem Zweifel kommt der nächste und es entsteht so eine Kette. Und sobald man quasi ganz bewusst sich entscheidet, diese Kette zu durchbrechen und diese zu ersetzen durch quasi, ja, eben diese selbstwirksamen Gedanken, dass man es schafft und dass das Ganze einfach nur für den Moment unangenehm ist, aber es einen nicht umbringt, es einen quasi, ja, einfach nur weiterbringen kann, ja, und alles halt Schritt für Schritt so seinen Lauf nehmen wird, und man es das nächste Mal dann noch einfacher hat. In dem Moment hat sich alles umgelegt und dein ganzer Körper ist abgehärtet, ist so. Ich wäre gestern, als ich rausgegangen bin, nie wieder reingegangen, hätte ich mir nicht diese 5 Minuten nochmal genommen, wirklich mir so mantramäßig so diese Selbst, also so eine Autosuggestion einzusprechen, dass die Kälte mich nicht umbringen wird. So, ich werde schon wieder rauskommen können, das ist kein Ding. Und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe.
Ja, am Ende muss man ja auch diesen Optimismus haben, um überhaupt, weil wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die nächste, sagt man ja so schön. Das heißt, du hast einen Rückschlag, du hast irgendeine Niederlage. Bei mir war das zum Beispiel einmal so, als ich gerade im Berufsleben war, dann hatte ich einen Arbeitgeber, wo ich aber eh nicht zufrieden war, ne, von vornherein. Aber dann hieß es auf einmal, ja, wir planen nicht mehr weiter mit dir, so. Und dann denkst du dir ja auch, ey, scheiße, Mann, was soll die Kacke, der hat mich voll verarscht, der hat mir sonst was versprochen, aber es ist nicht passiert. Aber dann ist es halt so. Und was ist passiert? Ich habe einen viel geileren Arbeitgeber gefunden, wo ich jetzt, keine Ahnung, 2,5 Jahre bin und total übelst zufrieden bin. Und wäre ich damals in Selbstmitleid versunken und hätte mir nur darüber Gedanken gemacht, warum, also warum ich da nicht mehr arbeiten kann, dann hätte ich ja gar nicht die Augen gehabt dafür. Und es war ja ganz witzig, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich da quasi raus war, das war das, dass bei dem anderen der Mitarbeiter weggegangen ist. Das heißt, es sollte so sein, dass ich auch diese Zeit da war, weil ansonsten hätte sich diese Möglichkeit gar nicht ergeben. Das heißt, das Leben gibt ja auch manchmal Niederschläge, um was daraus zu lernen, um auch weiterzukommen. Und das muss man sich immer so bewusst werden, wenn irgendeine Scheiße passiert, was vielleicht daraus resultieren kann und das dann auch nutzen. Weil das kann man auch nur nutzen, wenn man da auch vernünftig rangeht, ne?
Ey, nur weil etwas Schlimmes einem passiert, heißt es nicht, dass es nicht zum Guten für dich passiert.
Genau,
Das
man
ist so ein
muss.
Satz, der ist mir irgendwie letztens hängen geblieben und ich finde ihn so wahr.
Ich versuche auch immer daran zu denken, je nachdem, was passiert ist, kann man das auf einen Tag, eine Woche. Also es triggert mich jetzt, aber triggert es mich morgen noch? Triggert es mich in 2 Wochen noch? Triggert es mich in 1 Jahr noch? Wenn nein, also warum überhaupt Gedanken darüber verschwenden? Weil wir wissen ganz genau, wie schnell die Zeit vergeht. Und wenn doch, was muss ich tun, wenn ich überlege, ich habe meinen Job verloren? Triggert es mich in 1 Jahr noch? Ja, weil ich habe keinen Job in 1 Jahr immer noch. Also was muss ich tun, damit es mich in 1 Jahr nicht mehr triggert? Welche Entwicklung muss ich zurücklegen, damit es mich in 1 Jahr nicht mehr interessiert? Und das dann zu tun, und dann ist es auch, hat sich das auch wieder aufgehoben. Weil am Ende alles ist vergänglich und Zeit heilt ja auch alle Wunden. Und wenn man quasi die Zukunft jetzt schon, also das Gefühl, was man in der Zukunft hat, jetzt schon einfach in die Gegenwart holt, hat man sich ganz viel Leid erspart, ne?
Ja, ist so. Ist so. Ich würd's ganz gerne damit auch abrunden. Wir haben ja jetzt viel über quasi Rüstungshaki aus physischer Sicht gesprochen. Du hast die mentale jetzt noch mit reingebracht, was noch wichtiger ist. Und so wie das auch Bruce Lee gesagt hat, weil wir mit ihm auch begonnen haben, würde ich gerne mit ihm beenden. Bruce Lee hat nämlich gesagt, er fürchtet nicht den Mann, der 1000 verschiedene Kicks geübt hat, der 1000 verschiedene Kicks kennt, sondern er fürchtet den Mann, der einen einzigen Kick 1000 Mal geübt hat. Und dieser Kick, der startet hier im Kopf, Alter. Der startet einfach hier im Kopf und das ist ein Gedanke. Das ist ein Gedankennetzwerk fast schon so. Es ist die Einstellung, es ist die Haltung. Und die muss man üben, die muss man üben, die muss man einfach wiederholen. Und Mann, das ist für mich auf jeden Fall ein Zeichen. Ich werd daily dran bleiben. So. Ich werde so meine Kleinigkeiten, meine Unbequemlichkeiten auf jeden Fall mir weiter vornehmen, denen weiter die Stirn bieten und das Rüstungshaki üben, ja. Ja,
Ja,
Alter.
ich bin
Bis
gespannt.
One Piece vorbei ist und darüber hinaus. Und das
Und
wird eine Weile dauern.
vielleicht machen wir in 1 Jahr ja eine Folge über das erweiterte Rüstungshaki. Wenn du dann ein bisschen stärker geworden bist in dem Sinne.
Ja.
Wir halten euch über Davids Progress auf dem Laufenden.
Ich lasse mich im Rhein auf jeden Fall bis nach Hamburg treiben.
Jo.
Jo, in Hamburg fließt noch nicht mal der Rhein, ist klar. Bis nach Köln.
Ist das nicht gefährlich, da zu schwimmen? Also in der Weser sagt man ja immer, soll man nicht gehen.
Ja, ist mir
Ist
nicht
mir egal.
egal, das nicht. Nein,
Rough you
jetzt was.
like.
Ich hab's gedacht, aber es ist mir eigentlich nicht egal. Ich war schon, ja, also ich habe schon gesehen, andere haben es auch gemacht, dann kriege ich das auch
Ah
hin.
ja, das ist immer gut, einfacher nachzumachen.
Ja. Also wenn die Locals das machen, dann weiß ich es eigentlich safe.
Okay.
Nicht immer, aber ja, mit ein bisschen Menschenverstand geht das ja schon.
Jo, alles klar. Nee, hat mir mega
Genau.
Spaß gemacht, David.
Ey, mir auch,
Und
Edi. War eine geile Talk über Rüstungshaki.
dann geht's in 2 Wochen weiter. Ich glaube, dann kommt der dritte Teil vom Samurai-Kodex. Und dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit bis dahin. Ich sage
Übt
ciao.
euer Rüstungshaki. Macht's gut, Leute. Haut in die Glocken.